kraftvolle Weitergabe vom Evangelium. Was denkt ihr, vor was haben die Menschen am meisten Angst? Vom Zahnarzt? Ja, das. Der sicher kommt wahrscheinlich auch vor. Also ich habe von einer Umfrage gelesen, die man gemacht hat, und ich hätte eigentlich erwartet, dass man sagt, man hat am meisten Angst vor dem Tod oder vor Krankheiten oder vor materiellem Verlust. Aber in dieser Umfrage haben die Menschen am meisten vor etwas anderem Angst gehabt. Und zwar über 40% der Befragten haben angegeben, sie haben am meisten Angst, öffentlich zu reden. Öffentlich zu reden. Und ich denke, das geht wahrscheinlich schon am einen oder anderen so, dass man das nicht so gern hat. Irgendwo ist, muss öffentlich reden. Hat wahrscheinlich, und wenn es noch um Jesus geht, dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr, dass man ein bisschen also Respekt hat irgendwo. Geht es ja letztlich auch ein bisschen darum, dass man ja, ein bisschen Angst hat, auch von einer Gruppe abgelehnt zu werden oder sich zu blamieren. Und das ist nicht so angenehm. Und jetzt stell dir mal vor, du müsstest vor einem Publikum reden und jetzt ist das aber kein Wohlwollen, sondern eher ein ablehnendes Publikum. Und es sind nicht 10, 12 Leute, es sind über 3'000 Leute. 3'000 Leute. Du stehst vorne. Und dazu hast du keine Vorbereitungszeit und keine Notizen. Und, ich finde das schlimmer, vor kurzer Zeit hast du dich öffentlich mega blamiert. So, na bravo. Und das war die Ausgangslage von Petrus. Ausgangslage von Petrus. Am Pfingsttag, am Ende der Evangelien, finden wir den Petrus als gebrochenen Mann. Er hat völlig versagt, öffentlich. Er hat sogar auch dann Angst gehabt, vor einem Dienstmeidli zu Jesus zu stehen, hat ihn verleugnet. Aber am Anfang der Apostelgeschichte ist er völlig verändert. Mutig redet er vor eben, ja, mehreren tausend Leuten. Und das Ergebnis ist, dass ja, etwa 3'000 Leute zum Glauben kommen. Und er hat aus dem Stegreif predigt. Also ich hoffe, ich muss das nie halten. Das ist eben speziell gewesen. Aber wie ist das möglich? Was ist da passiert? Was für eine Veränderung ist da abgegangen? Und wie können wir vielleicht auch uns in diese Richtung entwickeln und so eine ähnliche Veränderung erleben? Vor allem, wenn auch das Botschaft auch dann ins Herz kommt. Wir wollen dann mal auf die Spur gehen. Schauen wir den ersten Vers an, wahrscheinlich 2, fängt das ja an. Und dort heisst es im Vers 14, Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte. Übrigens, was ja vorher gerade passiert ist ja das, dass das Brausen abgegangen ist und die Leute haben einen riesen Sturm und sind alle schauen und hören, was da ist. Und dann hat eben der Petrus das gesagt. Also, dies sei euch kund und hört auf meine Worte. So, mit dem fängt er an. Was schon mal ein bisschen speziell ist, also man liest da nichts von Angst. Und im Gegenteil, man hat das Gefühl, er redet laut, er ruft mit lauter Stimme. Warum ist der Petrus eigentlich er, der aufgestanden ist? Wieso gerade er? Warum nicht einer von den anderen? Vielleicht der Johannes, der ja doch immerhin noch einigermaßen besser abgeschnitten hat als die anderen 12 Apostel, wo es um Kreuzigung gegangen ist. Vielleicht ja darum, weil Kraft im Leben von Petrus, Kraft vom Heiligen Geist, die verändernde Kraft am meisten durchgedrückt ist, sichtbar worden ist. Und an ihm sehen wir, was der Heilige Geist aus Menschen kann tun kann, wenn er sie erfüllt. Gerade der so schlimm versagt hat, der wird wieder hergestellt zu einem mutigen Zeuge von Jesus. Meine Petrus hätte ja können sagen, gut, also ich habe so versagt. Ich glaube, haben alle Verständnis, meine lieben 11 Kollegen, wenn jemand anderes aufsteht jetzt. Vielleicht später mal in einer kleineren Gruppe. Ich traue mich nicht und ich kann es auch nicht. Schau einer von uns aufstehen. Eben Johannes zum Beispiel. Komm, steh auf. Aber nein, er ist selber aufgestanden. Und ich finde es vor allem auch eindrücklich, da sehen wir auch ein Stück ins Herz von Gott, das da durchkommt. Gott gibt den Petrus nicht auf. Gott sagt, nein, hey, ich will mit dir meine Gemeinde bauen. Meine Geschichte mit dir hat erst gerade angefangen. Auch wenn du versagt hast. Und vielleicht geht es uns manchmal ähnlich. Dass wir irgendwo versagt haben, Und wir getrauen es nicht. Oh, laut zu reden, öffentlich reden, soll lieber einen anderen machen. Ich habe Angst. Und Jesus sagt, hey, nein, mit dir will ich jetzt das machen. Wenn Jesus durch den gefallenen Petrus hat können wirken, dann kann er auch durch uns wirken. Und wenn wir uns Jesus zur Verfügung stellen und sein Geist uns Raum in uns hinein, dann kann er uns befähigen. Egal wie unsere Vergangenheit aussieht und wie oft wir versagt haben. Und wenn wir jetzt dann weitergehen, finde ich noch spannend, dass die Reaktion auf die Pfingstereignisse, auf das Braus und den Sturm und alles und auch auf das Reden in fremden Sprachen, das war ja ziemlich ungewöhnlich gewesen, die Reaktion auf all das fällt zwiespältig aus. Das heisst, die einen spottet, hey, die haben zu viel getrunken, hey, geht's noch, morgen früh haben die zu viel getrunken, und die anderen sind verwirrt. Erst nach der Predigt von Petrus, erst dort geht es den Zuhörern durchs Herz durch und dann sind sie erst bereit, sich auf ein Leben mit Jesus einzulassen. Also wir sehen da, was ich sagen ist, Zeichen und Wunder an sich, die haben die Menschen nicht zur Umkehr bewegen. Sie haben Staunen ausgelöst und Fragen und haben das Interesse geweckt von den Leuten. Und das war auch sehr entscheidend gewesen. Aber das Wichtigste war letztlich doch die Predigt als solches. Weil wir lesen ja auch in der Bibel, dass der Glaube kommt aus dem Wort raus. Auch aus dem Hören von der Botschaft von Jesus. Das ist immer das Entscheidende. Es ist nicht das Einzige, was zu beachten gilt. Aber ich finde, das ist das Grundlegende. Und darum braucht es immer noch Menschen, die das Maul aufmachen. Und Zeichen und Wunder finde ich jetzt nicht, dass man das ablehnen sollte. Aber es ist nicht das Entscheidende. Es kann Menschen aufmachen für die Botschaft von Jesus, aber die Botschaft selber bringt dann die Rettung. Und darum erklärt Petrus jetzt auch, was die Phänomene zu bedeuten haben. Vers 15 und 16 redet er weiter in dieser Predigt. Er sagt da, denn diese sind nicht betrunken, wie er meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist, das ist morgen um 9 Uhr, sie rechnen von morgen um 6 Uhr, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt wird. Also der Petrus zeigt einmal zuerst gerade auf und sagt, hey, da hat Gott seine Finger im Spiel. Das kommt von Gott. Und da erfüllt sich die Prophetie von Joel. Und als er das gesagt hat, da haben sie sich gerade nochmal ein bisschen mehr durchgespitzt, weil das ist ihnen bekannt gewesen, was das für eine Prophetie ist. Und dann lesen wir weiter, gerade Vers 17 und 18. Er sagt wieder, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Traumgesichte haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in ihren Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Die Juden sind mit dem Alten Testament bestens vertraut gewesen. Sie haben die Prophezeiungen gekannt von der Zeit des Messias. Und genau dort holt der Petrus sie ab. Die haben gewusst, die Zeit des Messias, wann dann wird der Geist ausgossen werden auf alle Leute, auf die haben sie gewartet. Das war die Zeit, die endlich jetzt anbrechen soll. Und jetzt erklärt der Petrus, dass die Zeit heute angefangen hat. Dieses Versprechen hat Gott erfüllt, hat seinen Geist ausgossen, als Zeichen, dass die letzten Tage angefangen haben und der Messias gekommen ist. Dass Menschen von allen Klassen den Geist können bekommen und einen freien Zugang haben zu Gott. Das war eigentlich eine sensationelle Botschaft gewesen. Und er sagt, Petrus, hey, das ist heute passiert. Die sind da gestanden. Wahrscheinlich die ersten Männer haben einfach gedacht, oh, träumen wir? Oder hat er das wirklich so gesagt? Also der Petrus hat die Juden durch das Alte Testament zu Jesus geführt. Er hat gesagt, der Messias, den ihr erwartet, der ist gekommen. Hey, ihr, den braucht ihr, den Messias. Und so redet eigentlich der Petrus, er redet ihre Erwartungen, spricht ihre Erwartungen an und Hoffnungen. Und er holt sie eigentlich bei ihren Sehnsüchten ab. Das war genau ihr Alltag. Das war das, was ihr Thema war. Also wahrscheinlich nicht nonstop, aber zwischendurch. Und dann war es das Wichtigste. Und das können wir von Petrus abschauen. So können wir es auch machen. Menschen von heute haben andere Erwartungen als damals. Sie haben andere Sehnsüchte. Ihnen sagt das Alte Testament nichts. Im Gegenteil, wenn es müsste drin lesen, darum ist es gut, wenn man nicht drin liest, wenn man noch nicht den Geist Gottes hat, weil sonst stößt einem das ab. Also man sollte sicher nicht vom Alten Testament herkommen, ausser man zieht vielleicht in einem Zug die Linie durch, oder von der Schöpfung bis vorne. Das muss aber dann gut geführt sein. Aber wenn wir mit diesen Menschen um uns herum reden, können wir auch ihre Hoffnungen ansprechen, ihre Sehnsucht, ihre Probleme und können ihnen Jesus bekannt machen in dem Sinne, als der, der ihnen helfen kann, als der, der Sehnsucht stillen kann, der kann auch helfen in Problemen. Und vor allem als der, der auch am Leben wirklich Sinn kann geben kann, was kann es füllen. Der Petrus hat also Menschen zu Jesus führen in dieser Predigt. Das war sein Ziel. Und darum hat er von Jesus geredet. Und es geht dann auch noch weiter. Im Vers 22 bis 24 lesen wir weiter. Er sagt dort: Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazaräer, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat. Wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gottlosen gekreuzigt, ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde. Also der Petrus, der schwärmt von Jesus und erklärt, der Geist Gottes ist ausgegossen worden, damit Menschen erkennen, wer Jesus wirklich ist. Und er erklärt da, was mit Jesus passiert ist, wer er war. Und ich möchte einfach noch mal kurz drüber gehen, dann über die Predigt, alle Verse können wir nicht anschauen, aber dann gehen wir noch zum Vers 32, 33. Dort sagt er, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, eben das wäre eben der Heilige Geist, was ihr seht und hört. Und ich komme schon heiß rüber. Das ist doch ein gutes Zeichen. Oh, jetzt klemmt da etwas. Die zentrale Botschaft von Petrus war da, Jesus ist gestorben und ist auferstanden. Er ist zurück zum Vater und darum hat er den Heiligen Geist schicken. Und wenn das nicht so gewesen wäre, also er hat das behauptet, ich meine, behaupte mal, ein Toter ist auferstanden. Aber ich meine, die sind ja auch auf den Kopf gefallen. Wenn es nicht so gewesen wäre, dann hätten die Juden können sagen, hey, Moment mal, was sagst du da? Der ist auferstanden, komm, jetzt gehen wir mal zum Grab. Gehen wir mal schauen, jetzt können wir alles schön nachweisen, wo ist der gelegen, jetzt gehen wir die Leichen suchen. Sie haben es aber nicht gemacht, weil sie hätten gar keine Leichen gefunden. Das Grab war leer, trotz der strengen Bewachung durch die römischen Soldaten. Und die Apostel haben ganz mutig bezeugt, Jesus ist auferstanden, wir haben ihn gesehen. Wir haben ihn gesehen. Es gibt eine Geschichte von zwei Männern, die sind in ein Museum gegangen. Und sie haben ein Gemälde angeschaut. Und auf dem Gemälde war ein Schachspieler ein Mensch gewesen, und der andere war auf dem Gemälde der Teufel. Er war gezeichnet als Teufel. Und der Mensch, der hatte nur noch eine einzige Figur gehabt, und das Gemälde hat gelautet Schachmatt. Und der eine von diesen Beobachter, diesen beiden, war ein Schachspieler gewesen, von internationalem Rang. Und er hat das Bild angeschaut und hat plötzlich gesagt, etwas stimmt nicht mit dem Bild, etwas stimmt nicht. Und plötzlich hat er es gemerkt und gesagt, das stimmt nicht, das stimmt etwas nicht. Wir müssen an dem, was er gemacht hat, den Maler ausfindig machen. Entweder muss er das Bild umbenennen oder muss es neu malen. Und der Kollege hat gefragt, was ist denn? Was ist mit dem Bild nicht gut? Und er hat gesagt, das heisst Schachmatt, aber das ist falsch. Der König hat noch einen letzten Zug. Der König hatte noch einen letzten Zug gehabt. Es war noch nicht Schachmatt. Ein Mann namens Jesus geht auf Jerusalem. Er wird von der politischen Machthaber von seiner Zeit ans Kreuz genagelt. Er wird ins Grab gelegt. Und es ist vorbei. Die Leute sagen, hey, Leute, gehen heim. Es ist fertig, es ist vorbei. Schachmatt. Es gibt nichts mehr zu sehen. Aber sie haben sich geirrt. Es war nicht Schachmatt gewesen. Der König hat noch einen letzten Zug gehabt. Und zwar mit einem Zug, wo er alles auf den Kopf gestellt hat. Nämlich indem er auferstanden ist. Und mit dem hat er den Lauf der Geschichte verändert. Und darum, das will der Petrus den Leuten am Pfingsten sagen: Hey, Moment, das Entscheidende ist noch passiert, nachdem wir den Jesus nicht mehr gesehen haben. Er ist vom Tod auferstanden und durch das muss man alles in einem anderen Licht sehen. Und sie sollten nämlich das verstehen, was er im Vers 36 dann sagt: Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn, der Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Die Menschen haben Jesus vor seinem Tod für jemand anderes gehalten. Aber durch die Auferstehung hätten sie sollen ihre Meinung über Jesus ändern. Nämlich, dass sie checken, Jesus ist Herr und er ist der Christus. Zum Herrn als auch zum Christus gemacht. Und Jesus ist Herr bedeutet, Jesus ist Gott. Oder er ist Gott. Und Christus, das heisst Gesalbter, das heisst, das bedeutet, er ist der einzige wahre Retter. Petrus redet das in den Tagen vom Kaiser. Oder? Das war eigentlich die Kaiserzeit gewesen. Und dortmals hat man, der Kaiserkult hat gesagt, den Kaiser muss man mit Herr bezeichnen. Das war noch recht mutig gewesen, wenn Christen gesagt haben, Jesus ist Herr. Oder Jesus ist der Herr. Und das heisst, wenn man das gesagt hat, dass Jesus die höchste Macht ist, was es überhaupt gibt. An dem Jesus entscheidet sich alles. Und seine Geschichte, die Geschichte von Jesus, die hat auch mit uns etwas zu tun. Jedem von uns. Der Petrus verbindet die Geschichte von Jesus mit der Geschichte der Menschen. Und so ist es eben auch bei uns. Er hat etwas mit uns zu tun. Er sagt ihnen, Gott hat Jesus zum Herr und zum Messias gemacht. Der Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und ich finde es auch noch geil, oder? Der Petrus, der nimmt kein Blatt vor den Mund. Das war nicht sehr diplomatisch gewesen. Das war die erste Predigt gewesen, am ersten Tag von der christlichen Gemeinde. Und er sagt ihnen, ihr habt Jesus gekreuzigt. Punkt. Er knallt es vor den Latz. Ist schon ziemlich direkt. Und interessanterweise ist ja auch, dass dann die Leute nicht sagen, Moment mal, das sind die Römer gewesen. Oder sie sagen, ja, das sind unsere Obersten gewesen, oder die sind schuld, nicht wir. Und die sagen es darum nicht, weil der Heilige Geist ihnen die Augen aufgemacht hat. Wahrscheinlich haben die meisten von denen auch mitgehebt, kreuzigen. Und sie haben wie gemerkt, dass sie auch schuld sind. Und vor allem haben sie wahrscheinlich auch gemerkt, dass er auch für sie gestorben ist. Und dass sie eben nicht müssen, die Schuld selber tragen. Die Zuhörer haben also gemerkt, dass sie sich über Jesus total getäuscht haben. Sie haben ihn für den falschen Messias gehalten und jetzt ist ihnen bewusst worden, in dieser Predigt ist mir Schuppen von den Augen gefallen und sie haben gemerkt, hey, das ist der richtige Messias gewesen. Der Messias, den sie seit Jahrhunderten gewartet haben, und jetzt haben sie den aus Kreuz genagelt. Das ist ihnen eingefahren. Schreckliche Erkenntnis. Das ist das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Es ist nur um Arch und Bein gegangen. Und dann sagen sie da im Vers 37, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Die sind bis ins Innerste getroffen gewesen. Was sollen wir jetzt machen? Was können wir noch machen? Was sollen wir tun? Und eigentlich ist das ja, für die war es wie ein Zerbruch gewesen in dem Moment. Aber eigentlich ist das enorm wertvoll gewesen. Und das ist etwas, was vor allem der Heilige Geist auch kann bewirken kann. Dass das Wort Gottes so ins Herz tüpft, dass man nicht mehr auf sich selber schaut. Dass man sein Selbsterlösungsprojekt aufgibt. Und das haben sie da gehabt. Was sollen wir jetzt machen? Und der Petrus hat ihnen die Antwort gegeben. Im Vers 38. Jetzt lesen wir. Petrus sagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Tönt Buße. Also es ist mal gut, es hat einen Ausweg gegeben. Obwohl sie auch so eine schlimme Sünde mitgetragen haben, den Messias gekreuzigt haben, aber es gibt einen Ausweg. Tönt Buße, kehret um. Und Buße tun heisst Metanoia im Griechischen. Das heisst, das Denken ändern, umdenken. sodass eigentlich meine Haltung sich gegenüber Jesus ändert. Und ich eben aufhöre, mich selber rechtfertigen und sage, ja, so schlimm bin ich ja gar nicht, der andere ist nicht viel schlimmer. Sondern ich stehe zu meiner Schuld und sage, Jesus, jetzt bitte vergib mir das. Und sie haben es gemacht. Und es hat mega Auswirkungen gehabt. Vers 41 lesen wir, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Das war wirklich ziemlich gärig, oder? Was dort passiert ist. Die erste Predigt von der Geschichte in der Gemeinde. Und wir sehen daran auch, die Apostel sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Und was haben sie gemacht? Sie haben andere Menschen zu Jesus geführt. Vielleicht das, mit dem haben sie gerade angefangen. Das ist das Entscheidende gewesen. Und der Heilige Geist, der macht das Wort lebendig. Und so bewirkt er, dass das Herz der Menschen getroffen wird. Er schenkt Sünderkenntnis und bringt Menschen zur Umkehr. Er schenkt Wachstum. Das ist eigentlich sein grösstes Projekt in dieser Welt. Das ist nicht nur dort gewesen, zwischendurch mal. Um das geht es im Heiligen Geist. Er will Jesus und sein Reich, will er wachsen lassen. Und der Heilige Geist, der ist immer noch da. Und er will auch uns seine Worte ins Maul legen. Er will es auch uns. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, aber wie oft sind wir vielleicht gar nicht bereit, gar nicht empfänglich. Oder vielleicht lassen wir uns von Angst auch treiben oder anleiten. Und man hat das Gefühl, ja, ich kann das einfach nicht. Und da sind wir wieder beim Thema. Wie viele Christen haben das Gefühl, dass sie nur Spezialisten gefragt, oder die Evangelisten an die Front, oder Missionare oder Pastoren. Aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wir sind nicht alle können gleich gut reden, das ist klar. Wir müssen auch nicht alle gleich gut und die gleiche Art und Weise. Aber er kann nicht alle befähigen. Der Philosoph Søren Kierkegaard, der war gläubig, hat vor ein paar Jahrhunderten gelebt. Und er hat gesagt, ich tue ihn jetzt zitieren, er hat gesagt, es gibt in der Welt zwei Gruppen von Menschen. Ich finde, er hat das noch so herzig, eben ein bisschen philosophisch dargestellt, darum erzähle ich euch das jetzt. Er hat gesagt, es gibt Helden und Dichter. Der Held ist derjenige, der die grossen Taten vollbringt, der sogar sein Leben im Kampf riskiert und bereit ist, bis in den Tod zu gehen. Der Dichter, der vollbringt nicht selber eindrückliche Taten, sondern er sieht seine Aufgabe von seinem Leben darin, Taten vom Held zu besingen, dass sie nicht vergessen gehen. Ohne dass er selber Held möchte werden. Also wenn der Dichter seinen Held gefunden hat, ist er von dem Held so begeistert, dass er von Stadt zu Stadt zieht und erzählt von dem Mensch, was der für einen grossen Held ist, was der für Heldentaten vollbracht hat. Zitat Ende. Sind wir jetzt Held oder Dichter? Ja, Gott sei Dank müssen wir nicht Helden sein. Unser Held ist Jesus. Wir sollten eigentlich Dichter sein, dass wir die grossen Taten von unserem Held weitergeben, dort, wo wir sind. Jetzt hat mal einer so gefragt, was würdet wir echt alles machen, wenn wir gar keine Menschenfurcht hätten? Null Menschenfurcht. Was würden wir alles machen, was wir jetzt vielleicht nicht machen? Müssen wir uns halt mal fragen. Vielleicht wären wir einfach auch spontaner im Alltag. Also wir hätten eine Möglichkeit würden nützen, einfach ganz unverschämt über Jesus zu reden. Also manchmal tust du mir schon, wie da zum Beispiel Esoteriker oder irgendwelche Leute abstruse Lehren da verbreitet und ihre Ansichten in einer Selbstverständlichkeit. Und wir werden mal so am Zeug umdrucksen, obwohl wir wissen, es ist die Wahrheit. Und wir haben es mit dem ewigen Gott zu tun. Vielleicht würden wir auch Leute vielleicht unkomplizierter und spontaner einfach in den Gottesdienst einladen. Zum Beispiel ein Jungschi-Gottesdienst dann, am Sonntag in der Woche. Oder wir würden vielleicht einfach auch den Leuten mehr anbieten, für sie zu beten. Ganz spontan, wo wir auch sind. Wieso nicht? Das finde ich so, das müssen wir viel mehr machen. Wie oft steht mir, dir vielleicht auch, Menschenfurcht im Weg? Aber der Heilige Geist will uns Möglichkeiten schenken, wenn er durch uns wirkt. Er will uns Möglichkeiten schenken. Und es ist so gut, wenn wir probieren, die Angst zu überwinden. Wisst ihr, mutig sein heisst nicht, keine Angst zu haben, sondern trotz der Angst für sich gehen. Das ist Mut. Wenn man keine Angst hat, braucht es gar keinen Mut. Das ist ja gar kein Problem. Also mutig sein heisst, für sich gehen, auch wenn man ein bisschen Schiss hat. Und übrigens, der Apostel, das war bei denen ja ähnlich gewesen. Das ist nicht so, dass die ganze Apostelschicht durch, dass die nie müssen irgendwie ein bisschen Bammel haben oder Bammel gehabt hätten. Sie haben sogar verschiedentlich gebetet, dass Gott ihnen doch eine Unerschrockenheit und eine Freimütigkeit schenkt für den Dienst zu tun. Sie haben für das gebetet. Und Gott hat sie dann auch erhört. Und wir dürfen das auch machen. Und darum möchte ich da auch vorschlagen, dass wir doch nachher auch für die drei Sachen beten. Ganz konkret, dass Jesus uns Menschenfurcht wegnimmt. Dass er uns Situationen erkennen im Alltag, wo es dran ist, etwas zu sagen. Über den Glauben bei Jesus. Und das Dritte, dass wir dann die Möglichkeit auch nutzen. Das können wir doch machen. Menschenfurcht wegnehmen, Situationen erkennen, Möglichkeiten nutzen. Und besprich doch auch mit Jesus, in welcher Situation willst du sensibler auf Gottes Reden hören und dich von ihm führen lassen? Vielleicht gibt es auch jemanden, wo du sagst, hey, mit dem sollte ich vielleicht auch schon lange mal über Jesus reden. Kannst du ihm sagen? Sag, Jesus, schenk mir doch mal Gelegenheit in der nächsten Zeit. Oder wir könnten sich auch mal überlegen, wen könnten wir mal einladen in den Gottesdienst. Und wenn wir mit Menschen dran sind, kann man anfangen, einfach darüber zu reden, was Jesus einem persönlich bedeutet. Wer er ist für einen, wie man ihn erlebt hat. Man muss ja nicht gerade irgendwie das Gefühl haben, man muss jetzt die grösste Predigt halten. Aber einfach, dass wir anfangen, was er für uns tut, das ist eh das Beste. Weil ein normaler Zeitgenoss, der tut das nicht absprechen, sondern er glaubt zu uns, wenn wir einigermaßen das auch erleben. Das ist mir erst einmal passiert. Mindestens einmal ist mir das passiert, dass mir jemand mein Zeugnis gegenüber Jesus abgesprochen hat. Und das war ein Mann, der ist als Kind und Jugendlicher, junger Erwachsener, ist der gläubig gewesen, nachher vom Glauben weggekommen. Und der hat es einfach nicht willen. Der hat es einfach nicht willen. Damit ich sagen, was er will, er hat es einfach nicht willen. Aber ich möchte jetzt schließen mit einer Geschichte. Und zwar ist eine Universität, die hat einen Professor als Gastredner angestellt für eine Konferenz, also eingeladen, um über die Verstehung von Jesus zu reden. Und er hat über 2 Stunden lang hat er referiert und Beweis gebracht, warum die Auferstehung nicht hätte stattgefunden haben. Er hat ein Buch am anderen zitiert, hat diverse Professoren auch genannt, also zitiert. Und am Ende von seiner Rede hat er eine Möglichkeit gegeben, zum Fragen zu stellen. Im hinteren Teil des Raums hat es einen älteren Herr gehabt, mit weißem Haar, der ist aufgestanden. Und dann haben alle sich gedreht, oder? Alle Augen auf den Mann gerichtet. Das ist in Jena schon, ja. Mut braucht. Und dann hat der Mann gesagt, Herr Professor, ich habe eine Frage. Er hat einen Apfel genossen, den Tasche, jetzt hätte er eigentlich einen mitnehmen müssen. Das wäre es jetzt noch gewesen, oder? Und hat reingebissen. Darf ich essen? Und hat dann irgendwann einmal abgeschluckt und gesagt, meine Frage. Ich habe all die Bücher nicht gelesen, die sie zitiert haben. Ich kenne auch die Professoren nicht, die sie genannt haben. Dann wieder reingebissen. Und hat weitergeredet, aber was ich von Ihnen möchte wissen, der Apfel, den ich da gerade in der Hand habe und esse, ist der süß oder ist der sauer? Und der Professor hat, das ist ein bisschen erstaunt, ein bisschen verwirrt über die Frage. So eine unwissenschaftliche Frage. Und er hat sich dann wieder gefasst und gesagt, ja, also, ich kann das nicht beurteilen, denn ich habe Ihren Apfel ja gar nicht geschmückt. Und dann hat der ältere Mann, der Professor, eindringlich angeschaut und hat gesagt, Sie haben auch meinen Jesus nicht geschmückt. Und ich finde, genau das geht es ja auch. Wir wollen immer wieder die Liebe von Jesus neu schmücken. Neu daraus leben und dann anderen erzählen, was wir mit dem Jesus erleben, was er uns bedeutet, was wir in ihm gefunden haben. Und ich schlage vor, dass wir auch nachher dann im Gebet, hat sicher irgendwo einen Platz, dass wir vielleicht alles wirklich aufgreifen auch. Wir sind Dichter, keine Helden. Bin ich froh. Aber wir können es auch als Dichter das schenken lassen, dass wir mutig von unserem Held reden können. Und es wäre mega toll, wenn wir auch mutig beten würden. Vielleicht hat es jemand vom Herzen zum Beten. Schenken wir in den nächsten Wochen, in den nächsten 2 Wochen doch eine konkrete Gelegenheit. Vielleicht auf eine konkrete Person bezogen. Oder allgemein. Auch da können wir uns wie leiten lassen. Ja, wäre doch toll. Ich möchte noch beten.